Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Man muss nicht gleich die ganze Welt vermessen. Manchmal geht es auch ein bisschen kleiner, was aber nicht heißen muss, dass das Ganze weniger wichtig ist. Durch die Vermessung der Lunge erhoffen sich Wissenschaftler neue Erkenntnisse, um unter anderem Krankheiten besser therapieren oder im Idealfall sogar verhindern zu können. Dazu gibt es aktuell ein internationales Forschungsprojekt und im Rahmen des Human Cell Atlas ist Herbert Schiller mit der Vermessung der Lunge befasst. Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für Lungenbiologie am Helmholtz-Zentrum München. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Dittmar.
Die Lunge ist ja ein großes und komplexes Organ. Da gibt es viel zu vermessen, vermute ich. Wie geht das konkret?
Ja, also wir wollen ja einen Zellatlas der Lunge erstellen und da braucht man natürlich Kombinationen von verschiedenen Bildgebungsverfahren. Aber das Wesentliche ist, dass wir jetzt diese sogenannte Einzelzellgenomik zur Verfügung haben. Mittlerweile wissen wir eben aufgrund dieser neuen Technik der Einzelzellgenomik, dass es da wesentlich mehr verschiedene Zelltypen gibt. Also allein im Hirn hunderte verschiedene Neuronen und auch in der Lunge haben wir in den letzten Jahren sind neue Zelltypen entdeckt worden und wir finden auch dort mindestens 50 verschiedene Zelltypen, die die Lunge eigentlich ausmachen.
Das heißt, es geht ihm um diese verschiedenen Zelltypen, die nochmal genauer zu analysieren, die sich in der Lunge befinden?
Genau, richtig. Und natürlich auch ein bisschen, wo sie sind. Also wir sind jetzt am Helmholtz-Zentrum hier in München und im Deutschen Zentrum für Lungenforschung zusammen mit den internationalen Kollegen in diesem Human Cell Atlas Projekt. Und das ist quasi so ein bisschen die legitime Nachfolge des Human Genome Projects. Und da soll so eine Art Google Maps des Körpers erstellt werden, ne? Und in der Lunge machen wir das derzeit. Und so wie es in Google Maps ja auch nicht nur so die räumlichen Koordinaten gibt, sondern auch Zusatzinformationen zu den einzelnen Adressen, so ähnlich machen wir das mit den Zellen. Also wir wollen wissen, wie aktiv sind die, was machen sie, wie unterhalten sich die mit anderen Zellen, in welchem Zustand befinden sich die Zellen. Und letztlich wollen wir das in Verbindung bringen mit ihrer Adresse in der Lunge und das als Referenz verwenden. Also quasi, wie unterscheiden sich die Zellzustände in der gesunden und in der kranken Lunge?
Es geht ja vor allem auch darum, wenn ich das richtig verstanden habe, Lungenkrankheiten besser verstehen zu können, im Idealfall natürlich dann auch besser helfen zu können. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gelernt, dass es für Lungenärzte vor allem schwierig ist, Medikamente überhaupt in die Lunge zu bekommen. Ein Großteil der Medikamente gar nicht da ankommt, wo es gebraucht wird. Warum ist das so?
Also die Lunge hat ja eigentlich den Vorteil, dass man schon auch über zum Beispiel über Aerosolisierung durch Einatmen von Sprays oder so weiter eigentlich die Lungenoberfläche ganz gut behandeln kann. Also die Lunge hat ja eine enorme Oberfläche, 100 bis 130 Quadratmeter, und zwar tief drinnen in diesen sogenannten Lungenbläschen, den Alveolen. Und das hat natürlich auch den Nachteil, dass das eine große Angriffsfläche ist. Ja? Und wir haben hier in der Lunge, in den Atemwegen und in diesen Lungenbläschen hochspezialisierte Schleimhäute, also quasi Oberfläche und darunter natürlich auch viele andere Strukturen, deswegen so viele verschiedene Zelltypen, ja, also Kapillaren, Arterien, Venen, Lymphgefäße und so weiter und ein hochspezialisiertes Immunsystem. Und das können wir natürlich jetzt mit dieser Einzelzellgenomik viel genauer anschauen, welche Zellen sind dort, wo sitzen die genau, und das ist teilweise halt gar nicht bekannt, ne?
Und was genau machen Sie jetzt, was andere nicht schon vor Ihnen gemacht haben? Also was ist technisch neu?
Diese Einzelzellgenomik gibt es ja jetzt erst ein paar Jahre eigentlich in diesem Hochdurchsatz, wie wir es jetzt verwenden. Also die Genaktivität ist ja was anderes wie das Gen selbst. Das Gen ist die Bauanleitung. Und man kann aber auch mit Gensequenzierern die Aktivität der einzelnen Gene, also quasi wie oft wird dieses Bauteil hergestellt in der Zelle, das kann man messen. Und früher hat man da wirklich Millionen Zellen gebraucht für diese Messung, also so eine Art Smoothie, ne? Ein Durchschnittswert der Genaktivitäten für alle Zellen in dieser Messung. Und der Unterschied ist, jetzt können wir diese Genaktivitäten, und zwar von allen Genen gleichzeitig in Millionen von einzelnen Zellen, im Hochdurchsatz messen. Also jetzt haben wir kein Smoothie mehr so ein Obstsalat. Die einzelnen Früchte quasi können wir uns jetzt genau anschauen und zusammenfügen zu einem größeren Ganzen.
Und wenn Sie diesen Obstsalat also jetzt genau kennen, wie hilft das dann später bei der Behandlung von Krankheiten?
Ja, also Krankheit entsteht ja eigentlich immer auf zellulärer Ebene. Ja? Also es ist durchaus möglich, dass jetzt eine Krankheit eigentlich hauptsächlich von einem bestimmten Zelltyp erstmal herkommt. Also in der Lunge, uns interessieren speziell verschiedene Stammzellen, die es in der Lunge gibt und deren Rolle in der Krankheit. Man kann es auch am Beispiel Krebs sagen, das kennen ja die meisten. Ne? Also aus einer Zelle, transformierten Zelle, entsteht so ein Tumor. Und es ist aber durchaus komplex, ne? Weil es ist nicht nur die Tumorzelle verändert durch das falsche Verhalten der einzelnen Zelle oder der Tumorzellen, verändern sich auch die umliegenden Zellen. Also man weiß, es braucht oft entzündliche Prozesse auch umgekehrt, um zum Beispiel das Tumorwachstum zu befördern. Sprich, was uns interessiert, ist immer der Kontext. Die vielen verschiedenen Zelltypen, die da im Gewebe sitzen, die hängen davon ab, in welchem Kontext sie sich befinden.
Das heißt, wenn Sie das alles kennen, kann man gezielter mit Medikamenten behandeln?
Ja, das wäre natürlich die Idee, genau,
Der
dass man
Idealfall.
sozusagen je hochauflösender man diesen Krankheitsprozess erstmal abbilden kann und verstehen kann, desto eher kann ich da eingreifen. Ja, also auf zellulärer Ebene entsteht die Krankheit und dann auch in der Interaktion der einzelnen Zellen, wie sie sich im Gewebe gegenseitig dann vielleicht in die falsche Richtung beeinflussen, so entsteht dann ja oft die chronische Krankheit.
Das
Also
heißt,
ein Beispiel, man kennt ja viele Risikogene für bestimmte Krankheiten, ne? Und mit dieser Einzelzellgenomik sehen wir jetzt, dass die oft dann zum Beispiel nur aktiv in ganz bestimmten Zelltypen sind. Also das hilft schon zu verstehen, quasi wo, in welchem Kontext ist dieses Gen überhaupt wichtig.
Und es hilft wahrscheinlich auch im Idealfall Corona am Ende besser zu verstehen.
Ja, richtig. Also im Grunde, was ich gesagt habe, gilt natürlich für alle Krankheiten. Bei Corona interessiert uns jetzt speziell, also meine Forschungsgruppe, wir sind ja sehr an Lungenfibrose interessiert, also die Vernarbung der Lunge. Und leider weiß man ja, dass bei den Covid-Patienten mit den schweren Verläufen, also durchaus ein Drittel der Patienten jetzt auch tatsächlich Vernarbungen in der Lunge hat. Derzeit wissen wir natürlich, speziell bei Covid, wissen wir nicht, wie reversibel diese Vernarbungen sind, beziehungsweise den Mechanismus der Entstehung. Der könnte eventuell ja ein bisschen anders sein wie bei den anderen Lungenfibrosen, die wir untersuchen. Wobei wir eher davon ausgehen, dass es da sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Und das ist dadurch, dass es so viele Covid-Patienten jetzt gibt, natürlich ein wichtiges Thema für die Zukunft. Wie kann man diese langfristigen Folgeschäden sozusagen behandeln?
Sagt Herbert Schiller, stellvertretender Direktor des Instituts für Lungenbiologie am Helmholtz-Zentrum München. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen, Frau Dittmann.